Boom.
Boom.
Hallo, wir haben es wieder geschafft.
Wir haben es wieder geschafft. Hochfrequentiert im Moment, denn hier kommt unsere Feiertagsfolge,
ja,
wenn man so will.
Ja, am Mittwoch wird die erscheinen, dann ist ja Weihnachten.
Vielleicht haben wir ganz viele Zuhörer, weil alle Zeit haben und
oder nicht.
Die Entfernung der Familie suchen, weil die ersten Tage zu anstrengend waren.
Dann würde ich aber das Weihnachtsspecial empfehlen, weil dann hat man vielleicht noch ein paar Filme, die man gucken kann. Weil hier haben wir heute nur einen Film, den man im Kino gucken kann. Den anderen gibt es erst im Januar.
Ist dem so?
Mhm.
Aha.
Ja,
was haben wir denn? Siehste. Okay.
Mhm. In der Recherche.
Aber bevor wir dazu mehr erzählen, herzlich willkommen bei
Daumenkino.
Daumenkino. Ganz genau. Neben mir sitzt Raphael, ich bin Ann-Sophie. Wir sitzen hier wieder zusammen und haben euch zwei Filme mitgebracht.
Herzlich willkommen.
Genau, die wir jetzt hier noch im Stress des Weihnachtsshoppings aufnehmen und euch ein bisschen was drüber erzählen.
Ja, unglaublich, ne? Was wir alles für
unsere Hörer tun. Stress pur. Was haben wir denn mitgebracht, Raphael?
Wir haben mitgebracht Motherless Brooklyn und Charlie's Angels. Oh yeah.
Oh yeah. Ganz, ganz unterschiedliche Filme.
Ja.
Aber beide auf ihre Art unterhaltsam.
Mhm.
Sagen wir es mal so.
Definitiv.
Wir werden da noch ein bisschen mehr zu erzählen jetzt.
Auf geht's.
Fangen wir an mit Motherless Brooklyn. Der heißt auch auf Deutsch so, oder?
Ich nehme an, ich denke nicht, dass sie den übersetzen in
das, irgendwas.
Ja, das 1:1 übersetzt macht schon mal keinen Sinn, alles andere. Also es macht ja Sinn im Film, weil so wird er ja genannt von Bruce Willis.
Mhm.
Aber ja, ich nehme an, der wird auch Motherless Brooklyn heißen.
Das ich ist hoffe
ein,
es.
Ein Begriff, den kann man übersetzen.
Genau, worum geht's denn?
Worum geht's? Also das Ganze spielt so im 1950er New York.
Auch wieder ein Film in New York. Wir gucken ganz viele
New York
Filme
in New York. New York haben wir ganz oft, aber gut, das ist auch so eine beliebte Stadt, Kulisse, die man halt für Filme
benutzt. Ja, ist auch cool, ich freue mich jedes Mal.
Mhm. Und es geht um so eine Detektiv... Detektivagentur, ja.
Detektiv.
genau, und unser Hauptcharakter hat Tourette-Syndrom, gespielt von Edward Norton, der das Liebling oder der Liebling von dem Chef dort ist, der gespielt wird von Bruce Willis und der den so ein bisschen auch aufgezogen hat.
Was ist denn das Tourette-Syndrom nochmal genau? Sorry, pardon.
Das Tourette-Syndrom, genau. Hier geht's, oder sein Tick ist, dass er es eigentlich relativ gut in den Griff hat, aber er ab und zu halt irgendwelche Begriffe einfach rausschreit oder rausbrüllt.
Aber ich glaube, also neben normalen körperlichen Spastiken, die er hat, also Zucken, unkontrolliertes Zucken manchmal, reimt er, glaube ich, oder macht Wortspiele mit einzelnen Wörtern, die in dem Satz fallen, der mit ihm gesprochen wird.
Genau, es sind so ein paar Wörter, die das so Auslöserwörter sind, die dann dafür sorgen, dass er andere Wörter dann darauf reimt. Und ganz oft sagt er also im Englischen if. Das ist so ein Ding, was er ganz oft sagt. Und er hat es durch, ich finde, das ist sehr gut gespielt, auch von Edward Norton, weil er verbirgt das so ein bisschen in so einen Huster. Und weil er es auch so in die Armbeuge rein redet, wenn er nicht möchte, dass die anderen das sofort mitbekommen, dass er Tourette hat. Und ja, aber sonst funktioniert es echt ganz gut. Und dann gibt es natürlich andere Wörter, wo er dann nichts machen kann und dann auch harsche Sachen dann dazu noch
also
sagt.
Genau,
also
es ist auch so zum Teil sehr, sehr sexuell zum Teil und auf irgendwelche weiblichen Körperteile bezogen. Also es ist eigentlich relativ unterhaltsam.
Ja.
Genau, und im Endeffekt ist es halt so, dass, das können wir schon mal wegspoilern am Rande, also während eines Auftrags beziehungsweise eines Projektes geht etwas schief und sein Chef wird erschossen oder angeschossen und stirbt darauf im Krankenhaus. Und er macht sich mit seinen anderen Kollegen oder in erster Linie eher aber mit Unterstützung von Kollegen auf Spurensuche, weshalb sein Chef und Freund denn sterben musste.
Genau.
Weil das alles so ein bisschen mit Korruption zusammenhängt und mit Politikern und doch alles ein bisschen größere Dimensionen annimmt, als man denkt. Zuerst und darum geht es in diesem Film.
Ja, es ist so ein schönes Crime-Noir-Ding.
Genau.
Und könnte mir auch vorstellen, wenn der vor 30, 40 Jahren, na, vielleicht vor 50 Jahren gedreht worden wäre, wäre der auch schön im Schwarz-Weiß-Look.
Würde auch gut passen eigentlich.
Würde super passen dazu, ne? Also so ein bisschen Sin City, nur nicht ganz so...
Nicht ganz so drastisch.
Ja.
Der Film ist sehr lang auch. Ich glaube, fast zweieinhalb Stunden.
Immer lang, ja.
Dementsprechend nimmt er sich halt Zeit, diese Charaktere zu zeigen und auszubilden, was in diesem Fall natürlich relativ wichtig ist. Es ist auch ein sehr diverser Film, muss man sagen. Es geht auch immer so ein bisschen eher halt als Tourette-Syndrom, Erkrankter in Anführungsstrichen. Dann geht es auch noch um gewisse Rassenthematiken, Unterdrückung aus der Politik, wie wir es eben schon erzählt haben. Genau.
Und das Ganze auch schön dargestellt, weil am Anfang hat er halt seine Clues, die er von seinem Mentor da mitbekommt, so wo er darauf achten soll.
Mhm.
Und nachdem der halt stirbt, hat er halt so seine kleinen Puzzleteile, die er irgendwie zusammentragen muss. Und das wird in dem Film ganz schön mit Rückblenden und Zeiten gezeigt, wie er dann versucht, das quasi zu lösen. Ne?
Genau.
Und ich finde das echt schön.
Was nochmal ganz interessant ist dazu, ist, dass er nicht nur das Tourette-Syndrom hat, was ja generell eher eine Detektivarbeit erschwert, weil du natürlich ein bisschen auffälliger bist dadurch. Aber er hat auch ein sehr, sehr gutes Gedächtnis und ein sehr präzises Gehör. Also seine positive Eigenschaft in diesem Fall ist quasi eine Stärke, ist sehr genau hinzuhören und Sachen komplett inhaltlich zu behalten.
Genau.
Was nochmal ihm die Arbeit ein bisschen
weshalb er wahrscheinlich auch
ein guter Detektiv
ist. Ein guter Assistent für den Mentor war, weil den hat er gerne auf Fälle mitgebracht, damit er zuhören kann und dann anschließend
Dinge genau wiedergeben kann.
Genau, alles wiedergeben kann, damit man das dann lösen kann.
Oder auch Hintergrundgeräusche wahrzunehmen, zum Beispiel. Richtig, das hört er nämlich auch raus. Und da ist er dann immer, wenn er sich konzentrieren muss, kaut er Kaugummi, damit er sein Ticken ein bisschen unter Kontrolle kriegt.
Genau, das hilft ihm, sein Ticken unterdrücken zu können.
Genau.
Ja,
wer spielt mit und wer hat directed und was ist denn überhaupt da so interessant?
Alle Randfakten. Also Edward Norton, das ist ja unser Hauptschauspieler hier, der den Tourette-Detektiv spielt. Er hat aber auch Regie geführt.
Und Drehbuch mitgeschrieben.
Und das Drehbuch geschrieben, genau. Das ist
basiert, glaube ich, auf einem Roman, aber das muss ja immer noch adaptiert werden. Und ich glaube, das hat er mitunter auch geschrieben und produziert, glaube ich, sogar auch.
Das stimmt, das hat er auch gemacht.
In Teilen, nicht nur, aber in Teilen.
Das ist auch sein zweiter Film, wo er im Regiestuhl gesessen hat.
Oh, guck mal, das geht gut.
Vielen Dank.
Regisseur.
Wir üben. Ich habe Training jetzt.
Okay. Im Regiestuhl, ja.
Er hat davor schon mal einen Film gemacht und der hieß Keeping the Faith. Deutschen Titel habe ich jetzt vergessen. Ist auch irgendwie so eine Rom-Com gewesen, ich glaube mit Ben Stiller sogar und Kate Hudson.
Okay, also gar nicht so klein.
Gar nicht so klein, 2000 erschienen, aber das ist jetzt auch 20 Jahre her.
Das ist so grausam, wenn man das sagt, aber es ist halt so.
Das war sein erster Film, jetzt hat er einen neuen Film gemacht, Motherless Brooklyn, und da spielt auch die Hauptrolle. Genau. Was hat er denn, woher kennt man ihn? Vielleicht, wenn jetzt jemand sagt, Edward Norton, wer war das auch gleich? Den kennt man wahrscheinlich aus Fight Club. Ganz prominent. Er hat den Sprecher gespielt.
Neben Brad Pitt.
Neben Brad Pitt, genau. Wahrscheinlich kennen ihn auch viele aus American History X.
Mhm.
Der Film tatsächlich auch in Schwarz-Weiß. Also da hat er auch mit einem anderen Schauspieler zusammengespielt, der in diesem Film zum ersten Mal wieder auftaucht. Oder wobei, nicht zum ersten Mal, aber wobei die beiden zum ersten Mal wieder vor der Kamera auftauchen. Mhm. Ich weiß seinen Namen nicht, aber es ist dieser etwas dicklicher Typ aus American History X,
spielt
ein bisschen
auch
dümmlich mit. Auch und darf natürlich ähnliche Rolle hier auch wieder spielen.
Dümmliche große Rolle. Okay.
Ja, Edward Norton hat außerdem noch letztens so gespielt, Isle of Dogs war ja eine Sprecherrolle gespielt von einem der Hunde. Und er spielt gar nicht in so vielen Filmen mit, weil Birdman ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war so einer seiner größeren letzten Filme.
Mhm.
Und Moonrise Kingdom, also auch hier wieder mit Wes Anderson. Er ist auch mit Wes Anderson ganz oft in vielen, also in seinen Projekten. Also
ja,
Moonrise
er war
Kingdom,
doch auch
Isle
in
of Dog und ein paar andere, glaube ich. Grand
Budapest Hotel war doch auch, glaube ich, mit drin. Ne?
Ja, hat auch eine kleine Rolle gehabt, genau.
Und er sammelt ja immer seine Lieblinge zusammen.
Genau.
Und wo er auch, wo ich immer sehr, sehr witzige Sachen zu lese, ist The Italian Job. Da spielt er ja den Bösewicht.
Ja.
Und witzig an der Geschichte ist, dass er überhaupt keinen Bock hatte, diese Rolle zu spielen. Ist also so? er hatte überhaupt keinen Bock, und ich habe es jetzt nicht mehr genau vor Augen, aber viele sagen, man sieht es im The Italian Job, dass er null Bock hatte, diese Rolle zu spielen.
Er war vertraglich
daran gebunden, diese Rolle zu spielen. Er wollte sie nicht spielen,
hatte
gar keine Lust. Musste aber, und wenn man das weiß, sieht man es wahrscheinlich sogar auch.
Dann Edward Norton ist scheinbar auch ein bisschen schwierig, mit ihm zu arbeiten, weil er hat ja auch einen Fuß im MCU gehabt. Er war ja in dem ersten Hulk, der Bruce Banner.
Ja.
Und da hat er auch keinen Bock drauf gehabt, weil es gab kreative Differenzen zwischen ihm und dem ganzen Projekt. Und
er hatte sich eine düstere Version auch gewünscht, glaube ich.
Genau, es gibt auch auf YouTube ein anderes Ende, was man sehen kann, wo er sich, glaube ich, versucht umzubringen als Bruce Banner und dann wieder also mit einer Waffe sich das in den Kopf schießen möchte und dann als Hulk wieder aufsteht, irgendwie in den Antarktis oder so. Aber generell hat das alles nicht gepasst. Er ist also nicht der Hulk, den wir kennen. Er wurde ja dann ausgetauscht
gegen Mark Ruffalo. Das ist in Ordnung.
Mittlerweile haben wir uns daran gewöhnt. Er ist super. Es ist genau. Aber das wäre zum Beispiel so ein alternative Version mit ihm als Hulk neben Robert Downey Jr. und allen anderen interessant. Aber nee, hat nicht geklappt.
Also ich finde,
ein bisschen schwierig.
Genau. Also ich finde aber, dass der jetzt habe ich hier gerade seinen Namen genannt und jetzt ist er mir wieder entfallen, Mark Ruffalo. Aber schön auch ein bisschen noch mehr diesen Intellekt des Professors, hat mehr repräsentiert so ein bisschen. Deshalb finde ich das eigentlich ein ganz guter Wechsel.
Es hat
auch ein bisschen mehr so wie so ein Kumpel, und ich glaube, Edward Norton hätte dem Hulk eher so diesen, der hätte eher sich so ein bisschen um diesen Konflikt, den inneren Konflikt halt gekümmert, der halt
hätte,
so ein bisschen mit Tom Hardy und Venom.
Er hätte wahrscheinlich auch Robert Downey Jr. Versucht irgendwie als Alpha-Tier da irgendwie entgegenzustehen. Mhm. Mark Ruffalo macht das auf intellektuelle Art, aber nicht auf diese protzige Art, die Downey als Tony Stark hinbringt. Und ich glaube, Edward Norton ist so einer, der hätte wahrscheinlich auch das andere versucht. Naja, auf jeden Fall, er spielt hier eine sehr gute Rolle und hat eine interessante Rolle, genau.
Sehr verletzlich auch und sehr empfindsam, finde ich eigentlich auch. Also das finde ich ja immer ganz schön. Ich meine, es macht auch mal Spaß, männlichen Alpha-Tieren zuzugucken, beim sich gegenseitig bekriegen, aber manchmal finde ich es halt gerade auch schön, wenn männliche Rollen auch mal ein bisschen empfindsamer anfangen, weil er hat eine sehr verletzliche Art.
So wird es auch im Trailer dargestellt, dass hier sein Mentor Bruce Willis, man denkt, das ist die Hauptperson, darum geht's, und im Trailer, glaube ich, stirbt er auch schon, also er wird auf jeden Fall angeschossen im Trailer.
Ja.
Und dann geht's.
Das ist der wichtigste Teil, damit du verstehst, warum das überhaupt.
Genau, so geht halt der ganze Film los. Auf jeden Fall wird er auch so dargestellt. Und genau, Bruce Willis spielt Frank Minna und hat dann die Detail Minna, whatever, wie die Investigation oder wie die auch immer heißen.
Erzähl doch nochmal, woher man denn Bruce Willis kennt.
Bruce Willis. Also, für die Bruce Willis gerade nicht im Kopf haben, der hat Weihnachtsfilme vorgespielt, wie zum Beispiel Stirb langsam.
In sämtlichen Ausführungen.
Er war aber auch bei Moonrise Kingdom dabei, also wahrscheinlich kennt man sich da, also Edward und Bruce oder vielleicht auch anderen Projekten. Andere Klassiker und bekannte Filme, wo er dabei mitwirken durfte, Unbreakable und Pulp Fiction.
Und aber wenn du jetzt gerade Unbreakable sagst, dann muss man auch Glass dazu nennen, genau, also M. Night Shyamalan, wie auch immer der.
Genau, der hat ja auch lange gewartet, weil ich glaube, Unbreakable ist auch Anfang 2000 und dann kam ja Split.
Genau.
Wo man erst nicht wusste, was.
Ganz zum Schluss gehört das dazu
und dann ganz am Ende sieht man den Twist, dass es in diesem Universum spielt, und dann kam der dritte Film der Trilogie Glass, wo Bruce Willis dann auch wieder dabei ist und Samuel L. Jackson auch. Andere gute Filme, die man vielleicht mit Bruce Willis kennt, Sin City und Looper.
Mit Joseph Gordon-Levitt als jüngeres Ego, mit Prothesen im Gesicht, um sein Gesicht
aussieht.
Ich sehe es immer noch nicht, die Ähnlichkeit,
auch
aber
nicht.
Okay. Es war kein schlechter Film. Ich habe ihn sogar im Kino gesehen.
Looper war sehr, sehr gut, ja. Ich glaube, deswegen hat auch Rian Johnson den Star Wars-Film bekommen, weil Looper ja auch Sci-Fi ist und eigens geschrieben und gut angekommen, und dann dachte man sich, hey, junger, kleiner Director, den können wir ein großes Franchise in die Hand drücken. Und viele mochten ja seine Version von Star Wars The Last Jedi nicht.
Genau, wie mit dem letzten jetzt, The Rise of Skywalker, den wir eigentlich auch nochmal einsprechen könnten.
Stimmt.
Haben wir jetzt ja auch schon gesehen.
Mhm. Ist ja Weihnachten, ne?
So ist ja Weihnachten. Und den haben wir natürlich auch schon gesehen. Vielleicht sammeln wir da gleich
noch
ein paar
Sachen. Ganz am Ende vielleicht noch ein Stück. Genau, ohne zu spoilern dann aber.
Natürlich.
Aber erstmal zurück zu Motherless Brooklyn. Jetzt haben wir schon mal die zwei Hauptfiguren genannt. Eine davon stirbt, also was bleibt übrig? Wir haben noch zwei andere Figuren. Mir wird nicht am Anfang sofort klar, dass er der Protagonist oder Antagonist ist, aber Alec Baldwin spielt mit und er ist der
Moses Randall.
Bösewicht, sage ich jetzt einfach mal, aber ja, er ist
also auch vielschichtig. Also ein bisschen der Gegner des Ganzen. Ja. Der hat mitgespielt in A Star is Born, immer noch nicht gesehen, ups. Mission Impossible Fallout mit großer Empfehlung von mir am Rande, sehr, sehr,
sehr
cool. Guter
Film, ja.
In Black Klansman. Auch dabei, wahrscheinlich auch, hatte doch auch ein Polizist.
Ja, yes, also Alec Baldwin ist immer so. Also
Immer so der Politiker der oder Polizist. Ne?
Oder, genau. Den kennt man wahrscheinlich auch aus seinen SNL-Rolle, wo er den Trump.
Den Donald Trump, genau. Also seine der Nightlife, genau. Ganz berühmt für seine immer sehr
und ich weiß
hochgelobte,
nicht,
aber auch sehr, sehr polarisierende Rolle.
Ist es schon Alec Baldwin, der mit Tina Fey diese Serie da hatte? Die Anwaltsserie?
Oh, das kann sein, ich glaube.
Er hat auch
sicher
in so einer Serie lang mitgespielt.
Ja, aber Alec Baldwin ist eine der gesetzten Größen im amerikanischen Film und Fernsehen.
Genau.
In Still Alice hat er mitgespielt, neben Julianne Moore und in The Departed.
Genau, da hat er auch so ein Chief Officer gespielt.
Mhm.
Kann er ganz gut.
Ja, mit dem Gesicht zum Reinschlagen. Also ich finde, er sieht halt immer so fies aus. Also ich weiß nicht. Deshalb, er spielt auch immer irgendwie korrupte Leute oder Politiker.
Ja.
Und hat immer irgendwas Verschlagenes. Er spielt
aber
auch selten.
Aber er ist ein sehr netter Typ. Ich habe den in dieser Folge gesehen von Jerry Seinfeld, wo er Comedians in Cars Getting Coffee.
Mhm.
Guter Titel auf jeden Fall. Holt er sich dann solche Leute ran und fährt mit denen in so einem Sportauto oder in so einem klassischen Auto durch die Gegend, holen einen Kaffee und ist eigentlich so ein Interviewformat. Und da war
ähnlich wie Carpool Karaoke, nur ohne Singen.
Genau, nur ohne Singen. Und da war halt Alec Baldwin auch einmal dabei und das war ein interessantes Interview.
Okay.
Der ist auch so einer der Männer der alten Schule, möchte ich fast sagen.
Ja, und seine Nichte ist mit Justin Bieber verheiratet.
Auch
die Hailey.
Neues.
Genau. Also ich glaube, es ist nicht seine direkte Tochter, sondern von einem seiner Geschwister.
Okay.
Also nicht direkt die Tochter,
die sind
sondern
ja
die
alle
Nichte.
Miteinander verwandt.
Deshalb kleine random Fact am Rande von meinem Promi-Flash-Wissen. Ne? Also Und wir haben natürlich auch noch einen weiblichen Charakter, denn das wäre dann ein Film ohne kleine Love-Story am Rande.
Richtig.
Und zwar ist das, oh Gott, Gugu Madaraw.
Mbata.
Schwierig.
Ja.
Die spielt die Laura Rose.
Mhm.
Die kennt man aus The Cloverfield Paradox auf Netflix.
Ist eine Serie, ne?
Nee, ist ein Film.
Ist ein Film.
Mhm.
Ja, doch, stimmt, ich hab Film.
Wir haben ja Cloverfield Lane gesehen im
Kino. Genau, den fand ich sehr gut.
Der war sehr gut. Cloverfield Paradox hat so semi-gute Kritiken bekommen. Na, soll sich wohl auch nicht lohnen.
Gut.
Beauty and the Beast, was hat sie denn da gespielt?
Ich weiß es
you
nicht.
You don't know.
Ich
okay.
weiß es nicht.
Na gut,
wahrscheinlich
okay.
vielleicht sogar auch eine Sprecherstimme, kann ja auch sein.
Das kann gut sein. In Miss Sloane hat sie mitgespielt, da wird sie ja wahrscheinlich eine aus dem Team von Jessica Chastain gespielt
Wie
haben.
Wie heißt er noch auf Deutsch? Der hat so einen komischen deutschen Titel.
Die Entdeckung der...
Die Erfindung.
Die Erfindung der...
Aber sehr gut mit Jessica Chastain.
Sehr, sehr, sehr. Also lege ich jedem ans Herz.
Ist ab und zu mal...
Also
günstiger auf iTunes oder Prime erhältlich.
Ja, gerade das. Ich empfehle den immer vielen Freundinnen von mir, weil es einfach ein super cooler Film ist über eine sehr interessante Frau.
Ja, die Erfindung der Wahrheit.
Die Erfindung der Wahrheit, genau. Super cool.
Ja.
Super cool. Also jeder, der auch gerne so Filme mit so Verschwörungen und sowas sich anschaut und alles, was ein bisschen mit Lobbyarbeit zu tun hat, hat hier viel Spaß dran. Alle, die ihn dann gesehen haben, und das sind tatsächlich auch viele, die es auf meine Empfehlung hingesehen haben, waren alle sehr, sehr begeistert. Weil es wirklich ist ein sehr, sehr cooler Film, ist hier komplett untergegangen.
Leider.
Ein bisschen bekannter mit ihr war Molly's Game.
Stimmt.
Ähnliche Rolle, nur anders.
Nur anders, geschrieben dann
genau.
auch von, wie heißt er noch gleich? Der Typ, der auch das Social Network
geschrieben hat. Ja, ja, ich weiß, Andy Serkis.
Andy Serkis, genau. Der hat eine sehr schöne Schreibweise und das war sein erster Versuch, auch Regie zu führen.
Genau.
Molly's Game.
Genau, ganz am Rande noch.
Wir schweifen ein bisschen ab. Gugu Mbatha hat auch mitgespielt bei Jupiter Ascending, auch der ist super gefloppt. Das ist der, Trailer hat man wahrscheinlich mal gesehen, so ein Sci-Fi-Ding mit Channing Tatum und
Ashton Kutcher. Ach ja, oh nein, der so richtig... Mila Kunis,
der genau.
So ganz, ganz komisch aussieht, so ein ganz doll blau und so.
Sehr, sehr komisch.
Oh,
und
nein.
Der Trailer war schon so, wo ich mir auf jeden Fall dachte, nee. Und das haben sich wohl viele gedacht, weil im Endeffekt hat ihn keiner geguckt.
Vor allem, der ist bestimmt auch extrem teuer produziert worden.
Ja, weil es geht ja um verschiedene Universen. Und Mila Kunis ist eine der, weiß ich nicht, Prinzessin, Königin auf der Erde. Und dieser Channing Tatum-Charakter soll sie abholen oder finden, wie auch immer. Das war das, was man im Trailer gesehen hat. Und dann passieren auch viele Action-Sachen und, keine Ahnung, Sci-Fi-Kram.
So ein bisschen wie The Valerian, wo du auch denkst, so, what the fuck? Also richtig, so abgefahren, dass du schon wieder denkst, so... Weird.
Ja, und Gugu hat da scheinbar auch mal irgendeine Rolle gehabt. Aber naja, das war alles nichts. Aber jetzt mit Motherless Brooklyn.
Eine ernstzunehmende Rolle.
Eine ernstzunehmende Hauptrolle.
Das ist ja auch gemein, das zu sagen. Aber es ist mitunter eine wichtige Rolle in diesem Film.
Und ich glaube bei Black, nee, gar nicht. Das ist, jetzt bin ich eine Runde, abgerutscht in der Zeile. Ich dachte jetzt kurz, sie hat auch bei Black Klansman mitgespielt.
Nein, das war Alec Baldwin.
Mhm.
Immer noch.
Sorry.
Genau. Sie ist die weibliche...
Ja.
Gespielen in diesem Film. Sehr, sehr schön. Sehr interessanter Charakter auch. Gibt es denn da ein paar interessante Sachen zu dem Film, die man erzählen kann? Außer natürlich cool, dass das im Endeffekt ein Herzensprojekt offensichtlich ist von Edward Norton. Ich glaube, das hat auch ein bisschen gedauert, bis er den umgesetzt hat.
Ich meine auch, dass er länger an dem Skript geschrieben hat.
Ich glaube auch 10 Jahre. Er hat irgendwann mal dieses Buch gelesen, diese Grundlage des Films und hat da ein großes Potenzial für gesehen und hat aber lange wahrscheinlich gebraucht, um das Drehbuch...
Und auch zu finanzieren wahrscheinlich.
Zu finanzieren, also das Drehbuch umzuschreiben, weil da hatte sich ja auch jemanden für mit ins Boot geholt. Und das ist ja oft bei diesen Projekten, die brauchen immer ein bisschen, wenn es halt ein Schauspieler ist, der halt, ich meine, es ist ja immer keine Garantie, wenn wir sagen, wir können noch so viele coole Schauspieler mitspielen, im Endeffekt ist ist der Directorstuhl die wichtige Position.
Genau, und da er bisher nur einen Film davor gemacht hat und dass er so ein Rom-Com war, ist natürlich auch schwierig zu sagen, okay, kriegt er so ein Crime-Noir hin?
Ja, vor allem auch mit nicht ganz kleinem Budget wahrscheinlich, weil da es in den 50er Jahren spielt, hast du natürlich auch viel,
sehr viel Kulissen,
Location-Scouting, Outfits, Autos.
Autos, sehr schöne Autos, genau, auch viele davon.
Und Autorennen, also so ein bisschen schon Action-Szenen mit alten Autos.
Ja, ja.
Da weiß man natürlich nur nicht, ob das einfach nur quasi drüber gebaut ist, aber nicht ganz so unaufwendig.
Genau.
Um das zu machen.
Was ich interessant fand, ist, dass er auch ein bisschen geguckt hat, wie er eine Person mit Tourette spielt. Und es gibt so eine Tourette Association in Amerika. Die hat dann ihm ein bisschen geholfen bei seiner Recherche und am Endeffekt auch dann gesagt, dass er so eine Person sehr gut dargestellt hat und sagt, okay, das ist authentisch, wie er die darstellt.
Mhm.
Also da hat er schon mal ein Seal of Approval bekommen von den Leuten. Das ist schon mal ganz gut. Weil ich glaube, nichts ist schlimmer, als wenn man eine Person spielt mit so einer Krankheit und alle sagen, nee, das ist überhaupt nicht so. Also wenn er die halt total verkacken würde. Nee, in dem Fall nicht, macht er sehr gut und ich finde auch, das sieht man dem auch so ein bisschen an, weil er sich da wirklich Gedanken gemacht hat.
Ja, also man sieht es ja manchmal, entweder du besetzt so einen Film halt mit jemandem, der wirklich...
Genau, wie bei Peanut Butter Falcon
zum Beispiel. Genau, das ist halt ein Down-Syndrom, in Anführungsstrichen Erkrankter, der diese Rolle gespielt hat. Und gut, bei Tourette hast du natürlich weniger optische Merkmale, sagen wir es mal so, wie es beim Down-Syndrom ist. Aber dementsprechend halt umso wichtiger, dass halt die Ticks auch... authentisch dargestellt, weil sonst nimmt man es halt auch nicht ab.
Ja, es gibt dann auch, wie bei dem Remake von Ziemlich beste Freunde, dann auch Leute, die dann sagen, okay, warum habt ihr keinen genommen, der wirklich im Rollstuhl sitzt oder wirklich diese Krankheit hat, wo man dann sagen kann, okay, das sind Leute, die werden dafür bezahlt, dass die Schauspieler, also du kannst nicht einfach sagen, nur weil die jetzt so tun, als wären die krank, dass man sich Leute nehmen soll, die wirklich krank sind, die vielleicht keine Ahnung vom Schauspielern haben.
Also es geht halt genau
auch. Im Idealfall hast du natürlich jemanden wie bei Peanut Butter Falcon, der beides macht, also der Schauspieler sein möchte oder jetzt auch Schauspieler ist und so eine Krankheit hat, die perfekt für so eine Rolle passt. Aber das kriegst du natürlich nicht immer hin.
Ja.
Und ja, naja. Das
gibt es ja ganz oft die Diskussion, wo man denkt, aber dafür ist es ein Film mit Schauspielern.
Genau,
keine
Film.
Ne?
Fiktion.
Also keine Dokumentation in dem Fall. Also Und wenn es natürlich, und das machen sie ja oft, wenn sie Dinge oder Personen spielen sollen, die gewisse Erkrankungen haben oder gewisse psychologische Auffälligkeiten, dass sie sich ja auch Berater holen, um die Sachen auch entsprechend darzustellen. Weil sonst ist es halt mittlerweile, du musst ja einmal nur bei YouTube eingeben, Tourette, und dann siehst du halt Beispiele davon. Das Billie Eilish übrigens hat auch Tourette.
Hat sie.
Ah. Die hat kleine Ticks. Kleine Spastiken.
Okay.
Das klingt immer so hart, wenn man das sagt, aber das ist der Titel davon, Spastiken, also kleine unkontrollierte Zuckung hast. Und sie ist damit nicht hausieren gegangen, aber nachdem sie halt, wenn das die Leute nicht wissen und du in dem Interview so einen Tick kriegst,
dann ist es natürlich,
ist halt ein bisschen komisch.
Ja.
Und deshalb
aber sie kann sich dann wahrscheinlich sehr gut unter Kontrolle halten.
Genau, also
jetzt bei dem Interview mit hier James Corden in dem Carpool Karaoke, da kommen wir wieder zurück.
Ja.
Das, also alles, was ich bis jetzt von ihr gesehen habe, da fällt das gar nicht auf. Also, ist mir nicht aufgefallen.
Nee, also es gibt ja wahrscheinlich auch unterschiedliche Ausprägungen.
Ja, so ein paar, ja.
Und kann sich halt auch unterschiedlich äußern. Manche haben halt verbale Ticks, manche haben körperliche Ticks.
Ja, also ein bisschen blöd, so als Sängerin dann auf der Bühne verbal irgendwie zwischendrin noch irgendwas.
Kann man bestimmt nicht verhindern, also kannst du nicht verhindern. Ja. Oft geben, was ich auch ganz süß finde, ist, oft geben sie ihren Ticks Namen. Dass sie sagen, okay, das ist ja keine gespaltene Persönlichkeit, aber Edward Norton beschreibt es, also seine Rolle beschreibt es halt auch so, dass es diesen zweiten Teil in ihm gibt, der halt immer mal rauskommt. Und die haben halt irgendwie sonderbare Angewohnheiten, dass sie halt komische Wortwitze machen oder Reime von sich lassen. Und viele geben wohl diesen Ticks Namen. Wie so eine kleine Persönlichkeit, die mit
dem Leben schon hat. Eine der schönen Szenen hier, die auch im Trailer gezeigt wird, ist, wenn eine Frau ihm fragt, ob er die Zigarette von dir anmachen kann.
Oh ja, oh nein, oh, das ist ganz, ganz witzig und ganz süß.
Streichholz anzündet und das dann sofort auspustet. Weil
und das Ganze viermal macht oder so, weil es halt...
Und sie weiß da natürlich nichts davon, dass er so ein Ticker hat, denkt sie halt, what the fuck.
Also auch richtig, also es ist so schöne Szene, wo sie, also man sieht sie im Profil beide und er macht das an und er ist schon so, naja, okay.
Er denkt sich schon, okay.
Aber auch eine schöne Frau ist auch verunsichert. Also er ist auch sehr verunsichert, wenn Frauen, wenn er mit schönen Frauen sprechen muss. Und das ist in diesem Fall halt eine schöne Frau. Und er macht halt wirklich viermal dieses Streichholz an und pustet es sofort wieder aus. Und sie denkt sich halt so, what the fuck? Aber es ist eine richtig, richtig süße Szene.
Ja.
Auch eine meiner Lieblingsszenen in diesem Film, weil es einfach so, wo du siehst halt, es ist halt...
Er kann halt nichts dafür.
Er schränkt dich ein bisschen ein, halt aber wirklich, es ist halt irgendwie immer noch süß. Und
er versucht halt wirklich hart, aber es klappt nicht. Aber.
Nicht immer zumindest. Also, aber genau. Es ist halt nicht zwangsläufig negativ. Es ist halt, es bringt sich halt unterschiedlich aus. Genau. Was haben wir denn da noch zu? Achso, es hat gebrannt am Set.
Ja, genau. Es hat gebrannt und ein New York City Feuerwehrmann ist auch dabei ums Leben gekommen und zwei wurden verletzt. Das ist eins der Fakten.
Der Randfakten, genau.
Alles andere hatten wir, glaube ich, schon erwähnt. Was denkst du? Man soll das Brooklyn anschauen im Kino? Ja, nein.
Genau, am 12. Dezember ist er angelaufen. Der
ist nämlich schon im Kino.
Ja.
Soll man da reingehen?
Ja, also wenn man diese Art von Film mag, es ist halt ein klassischer Krimi, sagen wir es mal so.
Ja. Ne?
In einer schönen Zeit, in den 50ern.
Mhm.
Hat auch ein bisschen mit Musik und mit New York als Stadt zu tun.
Genau, wir haben so ein bisschen Jazz-Szene
mit drin.
In einem Club
genau, ein toller Soundtrack auch. Also das ist auch schön, es ist sehr liebevoll gemacht. Du merkst, da ist viel mit auseinandergesetzt worden, auch mit der Zeit. Und die das gerne mögen, diesen 50er-Jahre-Charme, werden da auf jeden Fall Spaß dran haben. Ansonsten, ich weiß, das ist nicht für jedermann, es könnte bestimmt ein paar Leute geben, die es langweilig finden.
Ja, vor allem, weil der auch so lang ist, kann ich mir vorstellen, dass ein paar Leute denken, okay, hier, da und eine Szene und da eine Szene, die hätte nicht sein müssen. Bringt natürlich die ganze Welt ins Leben und natürlich auch seinen Charakter, der viele Nahaufnahmen auch hat, wo man ihn dann halt besser kennenlernt und durch diese Zeitsprünge auch seinen Gedankengang nachvollziehen kann.
Mhm.
Von daher funktioniert das sehr gut, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch nicht für jeden was ist.
Nee. Aber wenn das, was wir jetzt erzählt haben, zumindest schon den einen oder anderen interessiert.
Genau.
Nur mit der Vorwarnung, dauert relativ lange der Film, aber wir haben jetzt ja Feiertage vor uns, beziehungsweise ich habe genug Leute, die wahrscheinlich zwischen den Jahren frei haben.
Richtig.
Die Edward Norton generell mögen, werden damit auch einigermaßen Spaß haben.
Ganz genau, dann ab dafür ins Kino.
Ganz genau.
Nun zum zweiten Film, den wir haben. Wir
genau.
haben nämlich noch Charlie's Angels gesehen.
Uhuh. genau. Der läuft am 2. Januar 2020 an. Du hast 2019 eingeschrieben.
Ja, ich habe das Jahr
im nächsten Jahr.
Das Jahr nicht mehr geändert. Genau, Mann. Drei Engel für Charlie, wie die anderen Filme noch hießen. Der hat jetzt keine deutsche Übersetzung bekommen, soweit ich das mitbekommen habe. Der heißt jetzt Charlie's Angels.
Ja, man muss dazu sagen, ich bin mit den ersten zwei, also nicht mit der Serie, es gibt ja auch noch die Serie, die Uralt-Serie. Ja,
sehr, sehr altes Format.
Und dann gab es ja noch die zwei Filme mit Lucy Liu, Drew Barrymore und Cameron Diaz.
Genau, die kenne ich auch.
Die waren mitunter meine Lieblingsfilme, als wir noch zur Videothek gerannt sind und uns Filme ausgeliehen haben jedes Wochenende.
Mhm.
Dementsprechend hängt mein Herz immer noch ein bisschen an diesen Charakteren, auch wenn das keine richtig geilen Filme sind, wenn man mal ehrlich ist, aber...
Ja, nee, aber es sind...
Es ist irgendwie kultig, Filme, genau. Es ist halt kultig, es ist halt Action und ich hatte da eigentlich immer viel Spaß dran.
Ja.
Und was bei diesem Film natürlich noch besonders cool ist, Teile davon spielen in Hamburg.
Richtig, genau.
Das ist super cool.
Das war ein schöner Moment im Kino, wo dann wo die Kamera hochfährt, du siehst die Binnenalster und dann kommt der Schriftzug Hamburg und das ganze Kino feiert das ab.
Freut sich sehr drüber. Das war toll, das war richtig cool. Schöne Aufnahmen von unserer Heimatstadt.
Ja.
Ganz genau. Worum geht's denn in Charlie's Angels?
Das ist kein Reboot, das ist...
Next Generation,
es führt die Welt einfach weiter und es stellt auch klar in so ein paar Nebenszenen, dass die anderen Engel irgendwann mal da waren.
Mhm.
Also man sieht auch Momente von oder kleine Easter Eggs von der Serie,
ja,
auch mit Namen von Charakteren oder irgendwelchen Outfits.
Mhm.
Und man sieht auch, ich glaube, ja, doch, es gibt einen Moment, wo Zusammenschnitt ist von Patrick Stewart, der den Bosley spielt, der da in Rente geht, mhm, und er wurde dann auch in die anderen Filme reingeschnitten und dann sieht man auch Drew Barrymore und Cameron Diaz und Lucy Liu,
genau,
wo er dann auch dabei ist. Und hier, genau, geht es jetzt darum, dass wir drei neue Engel haben oder sagen wir mal so,
zwei
Engel haben.
Mhm.
Und in Hamburg gibt es eine Firma, die in der Elbphilharmonie...
wo sie schön die Elbphilharmonie unten weggemacht haben und genau, so diesen Schriftzug dieser Firma drauf gebaut, genau, haben. Also wo du auch denkst...
Das ist jetzt einfach so eine Kulisse.
Mhm.
Und da gibt es weiß nicht, was das für eine Firma ist. Die macht so Elektro... So
Biotech.
Biotechnologischen Sachen.
Genau, IT-Firma. Groß, riesig. Muss ja groß sein, wenn es in der Elfie ist.
Ja,
ne?
Die ist wunderschön.
Wunderschön.
Und da gibt es eine Systems Engineering oder eine Entwicklerin, die sagt, dass das Produkt noch nicht fertig ist, beziehungsweise das Produkt hat ein Problem. Oder?
Es ist quasi wie so ein eigenständiger Energielieferant.
Genau, das ist so ein kleiner Würfel,
der
passt in der Hand und damit kann man ein ganzes Haus mit Strom versorgen zum Beispiel.
Also es ist wie so eine eigenständige Stromquelle, die aber gleichzeitig wie eine Alexa funktioniert, die du halt per Voice besprechen kannst. Und das Problem an diesem ganzen System ist, wir kennen das natürlich aus unserem Berufsfeld, da sind noch ein paar Fehlerchen drin.
Genau.
Denn diese Technologie kann halt umgebaut werden, die ist noch nicht sicher und kann quasi weaponized werden, also kann...
Ja,
zu einer Waffe umgebaut
werden.
So ein
Elektroimpuls-Ding. Und einer wurde dann auch verletzt. Getötet sogar.
Mhm.
Aber das wird natürlich so schön unter den Teppich gekehrt und sagt, nee, das ist alles okay so.
Genau.
Wir können das an den Markt bringen, weil wichtig, was der Typ mit den komischen Zähnen da ist, dass es wichtig ist,
auf
den Markt zu kommen.
Genau.
Naja, und dann wird gesagt, okay, das Ding ist alles cool, kein Problem, wir können das auf jeden Fall liefern. Sie sucht sich dann Hilfe.
Die Entwicklerin.
Und fragt quasi diese Agentur, Charlie's Angel, keine Ahnung, wie die da heißt, an, ob sie dir helfen können. Und dann geht der Film so ein bisschen los.
Genau. Grundsätzlich dazu muss man halt nochmal sagen, damit man versteht, was du jetzt meinst mit Agentur. Früher war Charlies Engel, waren ja quasi drei Engel und Charlie der Auftraggeber. Also wie so eine kleine Detektei auch quasi.
Genau. Ja,
und die sind halt expandiert. Also die haben viele Bosley. Bosley ist halt keine Person mehr, sondern ein Titel.
Mhm.
Und Engel ist halt auch ein Titel.
Genau.
Und es gibt halt, in jedem Land gibt es mittlerweile Bosleys und Angels, um halt Aufträge entgegenzunehmen.
Sehr schön.
Genau, und deshalb gibt es halt nicht nur einen Bosley, sondern mehrere und auch mehrere Engel. Und für unseren Film in diesem Fall ist natürlich am wichtigsten, sind Kristen Stewart, die Sabina spielt, und Ella Balinska. Und es ist nicht so, in den ersten Filmen gab es immer das Team aus drei Engeln, die immer fest zusammengearbeitet haben. Mhm. In dieser neuen Struktur sind es eigentlich immer Einzelne, die unterwegs sind und aber auch mal nach Bedarf in Teams zusammengestellt werden. Und das ist hier halt der Fall. Für diesen Auftrag werden halt zwei Engel zusammengesteckt, die auch schon mal einen anderen Auftrag zusammen gemacht haben und sich semi-gut verstanden haben. Aber aufgrund ihrer Kompetenzen sind sie halt auserwählt, für diesen Auftrag zusammenzuarbeiten. Was natürlich nicht immer ganz einfach ist, aber sonst wäre es ja nicht witzig.
Richtig.
Ne? Wer spielt denn mit? Und also ein bisschen was habe ich gerade schon erzählt.
Genau, du hast gesagt, Kristen Stewart ist dabei. Mhm. Das ist doch die aus Twilight, oder?
Richtig. Die viele nicht leiden können, was ich super schade finde, weil ich mag die echt gerne mittlerweile. Ich habe sie in Woody Allen-Filmen auch mittlerweile gesehen, in Café Society, der lief auch vor 2 Jahren oder so. Und das liegt da, warst du, glaube ich, nicht dabei.
Nein, den habe ich nicht gesehen.
Nee. In American Ultra hat sie mitgespielt, neben Jesse Eisenberg.
Ja.
In Snow White and the Huntsman, nicht sehr weit weg von Twilight, zumindest in optisch.
War sie die Schneewittchen?
Da war sie das Schneewittchen.
Das Schneewittchen.
Und in Panic Room, einer ihrer ersten Filme, neben Jodie Foster,
da war sie
die Tochter.
Ein Kind, ja.
Genau.
Also auch schon sehr lange in dem Biss.
Ja, ja, durchaus hat auch wirklich durch, nicht nur sie, sondern auch natürlich Robert Pattinson, bereuen diese Rollen sehr.
Die Twilight-Rollen?
Die Twilight-Rollen, das ist aber das Gleiche wie Dakota Johnson zum Beispiel mit 50 Shades of Grey. Also sobald du in halt so ein riesiges Franchise reinkommst, hast du halt kein Entkommen mehr.
Nee,
und
das kann gut oder schlecht sein. Ja. Naja, auf jeden Fall hat es ihrer Karriere geholfen.
Obwohl ja auch danach nicht ganz so einfach. Es hat ein bisschen gedauert, bis sie halt angekommen ist. Also sie hat immer Filme gemacht, aber es war immer so ein bisschen...
Es ist halt schwierig für so eine Person wie Kristen zu sagen, das ist jetzt meine Rolle oder da möchte ich, das möchte ich machen, weil sie hat so eine Range an Emotions, die für andere Leute so ein bisschen so platt ist.
Ja, es sind zumindest wenig Rollen, wo es gezeigt wird, dass sie es kann. Ne?
Ja, und scheinbar hatte sie wahrscheinlich dann ähnlich wie Edward Norton in irgendeiner Rolle dann auch keinen Bock und erster Twilight vielleicht noch ganz interessant, wobei auch da so, keine Ahnung, aber dann wurde es immer mehr Filme, ich glaube 4 Filme sind es ja geworden, wo dann vielleicht man sagen kann, sieht vielleicht nicht so aus, als die Lust jetzt noch den 3. oder 4. Film
also
noch
zu drehen. Also das ist natürlich auch so ein bisschen eine grießcremige Rolle, ne? Also die soll ja so ein bisschen traurig sein und so in sich gekehrt, aber naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, ich mag die sehr mittlerweile. Früher fand ich die auch doof, aber weil sie diese Rolle gespielt hat und alle waren damit unzufrieden und
mittlerweile ist sie erwachsen quasi in diesem Schauspieler-Business.
Ich glaube, sie ist auch eine die mitunter, genau wie Robert Pattinson, wenn man nicht, wie wir mal ein paar andere Filme mit ihm gesehen hat, die du nicht einschätzen kannst, schauspielerisch. Und das, was aber wirklich schade ist, weil sie ist super cool. Ich glaube, das ist so eine, würdest du auch irgendwie abends auf dem Sofa sitzen wollen und Bier trinken, weil die irgendwie total bodenständig ist. Die wirkt immer sehr, die ist immer noch sehr, also sie wirkt unnahbar, aber ist, glaube ich, einfach sehr
voll. Also ich hab das Interview mit ihr, wo sie die Chicken Wings ist, gesehen. Mhm, da war sie auch super cool drauf und auch das Interview mit ihr und Shia LaBeouf.
Genau.
Wo sie sich über Actors on Actors, wo sie ihre neuen Filme auch vorstellen, so ein bisschen.
Ja.
Und ja, da wirkt sie total nahbar, super
interessant auch. Ne?
Ja. Genau. Deswegen glaube ich, dass sie einfach ein bisschen länger Zeit gebraucht hat, um jetzt da anzukommen, wo sie ist.
Dann auch die Rollen zu bekommen, die sie halt in der Öffentlichkeit auch anders wahrnehmen lassen.
Genau, eigentlich in so einer Indie-Szene, wobei jetzt mit Charlie's Angel, das ist ja auch so ein Franchise,
was Mainstream-Thema,
entweder gut oder schlecht laufen kann, je nachdem, wie der Film jetzt ankommen wird.
Mhm.
Weil der Film ist ganz klar, wie viele Filme mittlerweile so ausgelegt, dass da 2, 3, 4 Teile kommen könnten.
Ja.
Deswegen meine ich auch kurz am Anfang, eigentlich sind es ja 3 Engel und es gibt ja auch 3 Schauspielerinnen, die jeweils eine Rolle spielen. Aber wir haben 2 Engel und der ganze Film ist so eine Art Origin-Story von diesen 3 als Team.
Mhm.
Und das führt dazu, dass im Endeffekt die dann zusammenarbeiten.
Genau. Kristen Stewart, mein Herz geht auf.
Genau.
Man kennt es später im Film ist auch mit ihrer klassischen Kurzhaarfrisur, die man kennt. Sie ist ja auch zumindest bisexuell und was ist auch so ein Typ, wo man es sieht, sagen wir es mal so. Und am Anfang aber halt mit langer blonder Perücke und ganz mädchenhaft, wo man auch dann wieder, wo dann ein paar Männern wahrscheinlich auch wieder ein bisschen das Herz aufgeht und sagen, ach Mensch, eigentlich ist
das
sie
spielt
ja ganz
sie aber
süß.
Auch ganz super, ne?
Ja, also das passt aber auch irgendwie, ne? Aber
das kann sie ja doch.
Und dann nimmst du dir, also es ist halt keine komplett glatt gebügelte Rolle, ne? Sie steht da manchmal so ein bisschen verloren rum und ist so, und jetzt, weil halt die,
sie ist auch so
Ella Balinska, die halt quasi die den zweiten Engel spielt, halt so eine krasse Powerfrau ist, dass sie dagegen irgendwie so ein bisschen die bisschen lockere, sagen wir es mal so. Also sie ist der Schambolzen eher,
genau.
Während der zweite Engel Jane deutlich disziplinierter ist, deutlich kampflastiger, sagen wir es mal so, ist und deutlich strategischer ist.
Genau, weil sie auch aus dem MI6 gekommen ist. Also sie hat quasi auch einen Hintergrund.
Militär-Background auch so ein bisschen, genau, beziehungsweise genau. Geheimdienst.
Genau, und Kristen Stewart ja eher so als Waisenkind in diese Welt reingerutscht, kann man schon mal sagen. Genau. Und sie ist aber auch so das Bindeglied zwischen alt und neu, weil ihr Charakter heißt Sabina und sie wird dann von anderen oder von Jane dann Sabrina genannt und Sabrina ist eine der Engel aus der Serie, habe ich mir angeeignet.
Okay.
Genau. Und der noch nicht dritte Engel, aber die dritte Schauspielerin in dem Bunde ist Naomi Scott.
Genau, das ist die Entwicklerin, von der wir schon gesprochen haben.
Die Elena. Und die kennt man wahrscheinlich aus Aladdin, weil da spielt sie die Jasmin.
Jasmin gespielt und aus Power Rangers.
Und auch. Wer Power Rangers gesehen hat, da hat sie scheinbar auch mitgespielt. Aber
vielleicht war sie auch einfach in einem Anzug unterwegs.
Das ja, sie war der pinke. Pinke Power Rangers.
Aber das ist ja, glaube ich, auch so eine kleine Origin-Story Power Rangers, ne?
Ja, ich habe es nicht gesehen.
Ich würde den, glaube ich, noch gerne gucken, weil es sah, glaube ich, ganz lustig
Ich glaube, sogar Bryan Cranston spielt einen der Bösewichte.
Ja, der war auch gut besetzt. Also es sah ziemlich ganz lustig aus. Also ich habe keinen Bezug zur Serie, aber vielleicht ist der Film ja ganz lustig. Mal gucken. Na, auf jeden Fall ist das Dreiergespann.
Das sind unsere drei Engel.
Genau, und was wären drei Engel ohne einen Bosley? Du hast gerade schon vorhin einmal erwähnt, dass Patrick Stewart einen spielt. Der dann in den Ruhestand geht, dann gibt es ja einen Nachfolger, weil alle Engel brauchen ja einen Bosley. Und für diesen Auftrag gibt es auch einen Bosley.
Richtig.
Da gab es dann wieder einen großen Aufschrei. Wieso ist denn Bosley jetzt kein Mann? Weil wir kennen ja alle Eddie.
Was ist denn?
Das ist Eddie. Im Originalfilm war das, was rede ich denn? Täglich grüßt das Murmeltier.
Bill Murray. Bill Murray war ganz, im ganz ersten süß. Teil, glaube ich, Bosley und im zweiten Teil war es ein anderer.
Ja, da war es ein Schwarter.
Und Bill Murray wurde auch gefragt, ob er für diesen Film zurückkommen möchte, aber nein, er hatte kein Interesse. Wie, nebenbei gesagt, viele andere Schauspieler, zum Beispiel Lupita Nyong'o, Emma Stone, Margot Robbie
und Jennifer Lawrence
wurden alle gefragt, ob sie nicht irgendwie einen Engel spielen möchten oder so, aber nee. Nö. Alle haben gesagt, nee, kein Interesse oder die Agenten haben gesagt, kein Interesse. Weil es ist natürlich auch schon mal schwierig, so ein Franchise
wieder aufzuleben zu lassen. Die Erwartungshaltung ist hoch.
Ja, und du bist halt auch ein bisschen dran gebunden. Also ich kann mir auch vorstellen, dass gerade diese Schauspieler dann auch kein Interesse haben, noch irgendwie so ein Franchise nebenbei zu machen.
Ja, und
die
sich dann zusätzlich
sind ja dann eher für solche anderen Filme bekannt.
Ja.
Wobei Margot Robbie jetzt auch im DC-Universum drinsteckt und dass sie schon
Ja, die ist aber auch gut gefragt. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach auch Scheduling Probleme damit hätte, das zu machen.
Genau, und wer ist jetzt dieser Bosley, dieser weibliche Bosley, von dem
wir sprechen? Das ist Elizabeth Banks, der einen oder anderen sagt das vielleicht. Elizabeth Banks hat nämlich auch Regie geführt in diesem Film, sie war der Director. Ja. Die hat vorher schon Pitch Perfect 2 gemacht, also ähnliches Genre, sagen wir es mal so. Elizabeth Banks, wenn man sie sieht, kennt man sie. War mitunter dabei bei The Lego Movie, nicht mit Gesicht, aber mit Stimme. Pitch Perfect. Spielt sie auch mit? Spielt sie eine von den Bellas da?
Oder? Nee, sie spielt die lustigste Rolle. Sie spielt nämlich die zusammen mit einem anderen Typen.
Die in der Jury mit sitzt.
Die Kommentatoren, genau.
Ja, now I got it.
Das sind die beiden und die sind sehr, sehr witzig.
Sehr, sehr witzig.
In Pitch Perfect.
Genau. Und in Power Rangers hat sie auch mitgespielt, woher sie wahrscheinlich die Naomi Scott kennt.
Nehme ich auch mal an.
In The Hunger Games hat sie auch mitgespielt, auch eine ganz eklige Rolle,
da war sie die im Team von Katniss Everdeen, die das Kostüm und Make-up und so gemacht, nicht Kostüm, aber das Make-up gemacht hat, glaube ich. Keine Ahnung, wie sie heißt, aber auch eine schöne Rolle für Elizabeth Banks.
Genau, und Spider-Man hat sie mitgespielt.
In allen drei Spider-Man-Filmen hat sie mitgespielt.
Also den neuen?
Den klassischen, genau.
Achso, Tobey Maguire.
Tobey Maguire, Spider-Man.
Die ersten drei.
Da war sie nämlich dabei.
Okay.
Und ich kenne sie prominent aus Catch Me If You Can oder Scrubs. Da hat sie nämlich auch mitgespielt.
Ich glaube, das ist wirklich so eine, die sagt einem namentlich immer nichts, aber wenn man sie sieht, weiß man genau,
wer es ist. Genau, es ist die Blonde mit dem sehr lauten Stimme.
Ja, ich finde die cool.
Die ist cool,
Die ist super.
Ja.
Genau. Und sie spielt quasi den Bosley, In diesem Fall, es ist natürlich ein sehr girly Film geworden, ne? So Frauenpower und Frauen können alles tun und we don't need no man irgendwie, um zu agieren.
Ist ein außer viel. Den einen Typen in dem Berlin-Office, der für das Wohl sorgt, den jeder liebt.
Genau, es gibt, ja, der kann alles. Es ist ein Yoga-Instructor, der macht Akupunktur, der macht Massage, der kocht, der macht Hair-Make-up, der macht alles. Und gibt eine schöne Szene aus dem Trailer, wo er die Minz wegnimmt, weil sie sagt, oh, Minz, will sie einpacken. Und er nimmt das weg und sagt dann irgendwie, es ist keine Minz und bitte fass nichts an, weil irgendwas könnte in die Luft fliegen. Ja. Und das ist tatsächlich wohl auch ganz ungewöhnlich. In den vorherigen Filmen ist es eigentlich so, dass keine Feuerwaffen benutzt werden, also keine Pistolen, keine explosiven Dinge, sondern das ist eher so.
Wenn man sich daran zurückerinnert, haben nämlich immer Drew Barrymore, Cameron Diaz und Lucy Liu alles mit Martial Arts gemacht, also die haben alle verprügelt.
Genau.
Da wurden,
aber so richtig.
Aber so richtig verprügelt, genau. Das waren dann solche Szenen. Hier ist es nicht mehr der Fall, weil.
Obwohl. Sie schlagen ja immer so ein bisschen Brücken zu den alten Filmen. Und zwar, man muss natürlich sagen, hier sind zwar alle schwer bewaffnet, aber Naomi Scott, die Entwicklerin spielt.
Genau.
Es gibt, sie ist in dem Fall halt nicht mit einer scharfen Waffe bewaffnet. Und dann gibt es halt eine Szene, wo sie sich verteidigen muss. Mhm. Und da kommt dann zum Einsatz, dass sie ein bisschen Krav Maga gelernt hat. Und da kommt dann quasi dieser Verteidigungsmodus durch, wo sie dann auch sich gar nicht so schlecht verteidigt. Und das ist aber die einzige Szene oder eine der Hauptszenen, wo es halt ein bisschen um diesen 1:1 Körperfight geht.
Und das kommt irgendwie scheinbar daher, dass Drew Barrymore früher gesagt hat, die Engel benutzen keine Waffen und sie würde die Rolle sonst nicht spielen. Naja, auf jeden Fall sowas in den klassischen Filmen. Jetzt hat man gesagt, jetzt kann man auch ein paar Waffen hinzufügen, aber ja, der Martial Arts Faktor ist immer noch
genug Kämpfe
prominent hier und wir haben auch eine ähnliche Struktur. Wir haben ja so einen stummen Bösewicht, der also, ähnlich wie in den anderen Filmen halt auch einfach nur dasteht und nichts sagt.
Wo wir aber auch gelernt haben, weil den originalen stummen Kämpfer aus den Charlies Engel-Filmen, ich glaube dem ersten.
Ja.
Der hat ja aus Protest nicht gesprochen und deshalb ist dieser eigentlich ganz coole Killer entstanden, der halt kein Wort spricht und sie greifen viele Elemente auf und der Typ, der hier halt quasi dann
der sieht auch sehr ähnlich aus dem
Schauspieler. Kieferkonturen, der ganze Look, der ganze Blick ist sehr sehr an den originalen
Der aus dem originalen
Kämpfer quasi basierend.
Den kennt man aus Zurück in die Zukunft. Das ist der Vater, der da auch sehr schwierig war, der im zweiten Film nicht mehr mitspielt, weil er bei den Verhandlungen von dem Gehalt einfach zu hoch gepokert hat und dann irgendwann gesagt hat, nee. Naja, und in Drei Engel für Charlie, meinst du ja, der hat ja seinen Charakter spricht einfach nicht, weil er sagt, sein Charakter spricht nicht. So.
Genau, er hat das so gesagt, sein Charakter spricht nicht und spricht nicht. Genau. Ja. Jetzt haben wir halt einen neuen, der ähnliche Verhaltensweisen an den Tag legt, wahrscheinlich diesmal
mittlerweile
geschrieben.
Mittlerweile ist es Kult, also mittlerweile passt es einfach dazu.
Und genau, und also man findet insgesamt sehr, sehr viele Parallelen. Sie greifen Tanzmoves. Sie haben nochmal so eine Tanzszene drin, die so ein bisschen reingeschrieben wirkt, wo sie einen aus der Serie, einen Tanz quasi, habe ich nämlich gelesen, nochmal mit aufnehmen. Und generell findet man viele viele Ähnlichkeiten, wenn man die Filme, und ich habe es ja damals sehr oft gesehen, die auffallen, wo du denkst, ja, das kommt daher. Also es ist wirklich ein Aufgreifen von Themen, von Bildern, von Kämpfen, von Humor.
Ja.
Was sie hier wiederum ganz gut hinkriegen, finde ich, ist, dass sie neue Charaktere geschaffen haben. Und also man sieht schon so, sie orientieren sich irgendwie der Coole, der Lässige, der Schlaue.
Sie
also
haben ihre ähnlich, Archetypen. Ne?
Genau, also in dem Fall ist halt in den Originalen war Lucy Liu ja zum Beispiel die Schlaue, die Überintelligente, ne? die super streberhaft ist. Mhm. Das ist in diesem Fall halt so ein bisschen die Naomi Scott, die Entwicklerin.
Ja. Ne?
Dann gibt es die rockige, lockere, coole.
Drew
das
Barrymore,
ist, das
ne?
war Drew Barrymore damals. Ja. Das ist halt in diesem Fall die Kristen Stewart. Und dann gibt es die sehr ehrgeizige, sehr disziplinierte
Cameron Diaz,
aber sie war aber deutlich fröhlicher als Ella Balinska in diesem Fall. Aber da sieht man schon, sie orientieren sich ähnlich an diesen drei unterschiedlichen Typen, um halt auch zu sagen, okay, du hast für jeden was dabei, du hast Identifikationsflächen für jeden. aber sind trotzdem nicht zu nah aneinander. Also sie sind schon ein bisschen eigener.
Genau.
Aber das ist eigentlich auch in Ordnung so.
Und apropos Musik.
Ja.
Das Ganze hat ja auch einen Soundtrack bekommen.
Genau, auch einen sehr weiblichen Soundtrack.
Ja, Ariana Grande hat das Ganze produziert. Sie hat nicht nur einen Song gemacht, sondern mehrere Songs.
Yes.
Und Sound für den Film. Ein Song, der wahrscheinlich schon im Radio zu hören war, heißt Don't Call Me Angel.
Genau.
Zusammen mit Miley Cyrus und Lana Del Rey.
Genau, und der war schon im September released worden und der ist auch hier mit auf dem Soundtrack
drauf. Genau, Don't Call Me Angel.
Ist ein lustiger Soundtrack, macht Spaß. Es ist ein sehr mädchenorientierter Film, also es ist eine sehr, sehr weibliche Zielgruppe.
Das ist das James Bond.
Für die Frauen.
Für die Frauen.
Und das finde ich mit aber auch Frauen. In Ordnung. Es darf
alles
halt,
komplett, denn du hast ja halt Regie, Skript, Hauptrollen, das ist, ne?
Ja, also alles die Männer rollen alle immer mit Augen und sagen, was für ein Scheiß, aber Drei Engel für Charlie war immer Drei Engel für Charlie, genau. Das sagt der Name. Dementsprechend ist das in Ordnung, wenn das so ein bisschen auf Frauenpower geht. Es ist kein Ghostbusters, wo sie nochmal einen Frauenverklatsch oder einen Ocean's 11 nochmal zwischengeschoben haben.
Das ist es auf keinen Fall.
Es ist nicht. Es waren immer drei Hauptcharaktere.
Und auch im Original war ja nie klar, ob auch Charlie nicht auch eine Frau ist. Und hier wird ja auch so angedeutet, also dass Charlie auf jeden Fall mit einem Stimmverzerrer spricht. Also die Stimme, die am Ende rauskommt, die wir hören, die wir sehen mit diesem Gerät, ist männlich, aber wenn man weiß es nicht.
Zum Schluss des Films könnte man vermuten, dass es vielleicht weiblich ist.
Ja, es wird nicht aufgelöst, aber das war ja bei den anderen genauso.
Deswegen. Obwohl, das war auch wieder so etwas, das ist vielleicht wieder ein bisschen zu viel. Also es ist wirklich, wirklich, wirklich viel. Wir sind die Frauen, wir machen das alles. Und ich meine, okay.
Da hat auch Elizabeth Banks
viel.
Weil ihre Rolle als Bosley ist, wie du schon erwähnt hast, ja ein Rang. Hm. Und sie war früher scheinbar auch mal ein Engel.
Sie war ein Engel, genau.
Und ist die erste, die vom Engel zum Bosley wird. Also laut der Story.
Die Bosleys sind quasi verantwortlich dafür, die Engel zu koordinieren, sie zu versorgen mit Waffen und mit Ausrüstung.
Und sind auch bei der Mission selber dabei.
Sind quasi Projektleiter.
Genau, da ist
genau, sind mit zur Unterstützung auch immer mit dabei.
Ja.
Also es gibt ein paar lustige Szenen, es gibt coole Kampfszenen, das macht Spaß. Sollte man wirklich nur mit den Mädels reingehen und nicht mit dem Freund. Gehe ich davon aus, weil der rollt wahrscheinlich nur mit den Augen so. Anstrengend nur diese ganzen Frauen immer.
Viel zu viele Frauen.
Ja, es sind viele Frauen, aber es macht trotzdem Spaß. Die Hamburg-Szenen sind cool.
Gerade für die Hamburg-Szenen ist auf jeden Fall.
Gleichzeitig saß ich im Kino, die ganze Zeit permanent mit den Augen gerollt, weil das einfach die Strecken, die sie abfahren.
Ja.
Es passt halt alles nicht. Also sind alles in einem Bereich und sie haben ja aber auch, das fand ich ja cool. Es fängt halt an mit einer Café-Szene und dieses Café ist halt bei mir ums Eck am Großneumarkt und also vorne an der Fleetinsel und
haben sie gedreht.
Ich glaube, ich bin sogar vorbeigegangen, als sie gedreht haben, weil irgendwann bin ich mit Matti vorbei und da haben sie ein Schild umgehängt.
Ja.
Und ich habe schon gefragt, ist das Café ausgezogen oder das Restaurant? Nee.
Wir drehen.
Die haben da wohl gedreht und ich bin an dem Wochenende, wo sie hier, Wochenende, ich glaube, es waren mehrere Tage da, bin ich auch viel unterwegs gewesen. Da war natürlich immer groß alles abgesperrt. Ne? In der Speicherstadt haben sie es schöne Verfolgungsjagden gedreht. Also die Strecken kommen nicht so hin, wie sie gedreht sind.
Aber da ist der Realismus da nicht mehr so wichtig.
Nein, aber das ist für mich natürlich immer. Das macht keinen Sinn.
Das können wir jetzt endlich mal sagen, wo jetzt auch ein Film prominent in Hamburg spielt. Also andere Leute, wie zum Beispiel für Baby Driver, die es in Atlanta gedreht wurde, die haben auch gesagt, hey, die ganze Verfolgungsjagd am Anfang.
Macht überhaupt keinen Sinn.
Funktioniert gar nicht. Er ist erst da, Karte. Dann ist er da, dann ist er da und das geht nicht. Das können wir jetzt auch mal machen. Wir können jetzt auch die Hamburg-Karte mal raussuchen und dann wirklich die...
Aber immerhin ist alles in einer Ecke.
Ja, also es funktioniert teilweise.
Genau, und irgendwann raff ich so, da fahren sie bei mir vorbei.
So ungefähr. Genau.
Also sie waren bei uns jeweils immer relativ nah am Drehen.
Richtig. Und natürlich die Elbphilharmonie.
Ganz groß und prominent.
Ganz prominent. Also jetzt weiß ich, wie die ganzen Treppen da drin aussehen.
Ja, schön,
wunderschön,
oder?
Ja.
Ist schon schön. Nur, dass es halt kein Konzerthaus ist, sondern ein Firmensitz.
Ja, komm, passt doch, ne?
Kann man auch machen.
Wenn man ganz viel Geld hat, wird Firma bestimmt Freunde haben.
Genau, das erste Drittel des Films spielt in Hamburg.
Ja.
Und danach sind sie aber, glaube ich, irgendwo in Deutschland.
Die sind in Istanbul.
Istanbul sind sie einmal.
Dann in Berlin noch einmal.
Ja.
Aber auch nur kurz. Aber ich glaube, Istanbul war so das Hauptding danach. Und laut Schauspieler bei IMDb zu wissen, auch ihr Lieblingsort, wo sie gedreht haben, Istanbul.
Ja. Er sieht auch cool aus. Also Ja. Ist natürlich vom Licht nochmal eine ganz andere Nummer als Hamburg. Wo er aber dachte so, Wetter, habt ihr so sonnige Tage erwischt oder habt ihr da nur so ein bisschen drüber gebaut? Aber ja, ich glaube, sie haben relativ sonnige Tage erwischt. Sie waren im Sommer da.
Sehr gut.
Genau. Also Filmempfehlung für Mädelsabende im Kino. Macht Spaß. Kriegt
bestimmt auch im Cinemax so ein
Girls' Night.
Girls' Nights ja. Out-Ding, weil Charlie's Angel bietet sich dafür super
genau. an. Genau. Läuft, wie gesagt, am 2. Januar hier an.
Ja.
Von daher macht es Spaß, ist lustig, ist, wie gesagt, also
kann man sich
ist ein durchschnittlicher Film, würde ich sagen, ist ordentlich produziert.
Wie du schon sagtest, die alten Filme waren jetzt auch nicht dafür bekannt, dass das
die coolsten,
Blockbuster, krasseste Filme ever waren. Das sind aber
Liebhaberfilme.
Ja, haben immer funktioniert, sind lustig, genau, Action, alles dabei.
Also Musik. Ob ich mir jetzt Jumanji oder Charlie's Engel angucke. Pff.
Ja, da kann sich entscheiden, ne? Zwischen The Rock und
Kristen Stewart. Ja. Ja, aber wie gesagt, finde ich eigentlich auch mal ganz unterhaltsam.
Ja.
Ohne die Erwartung zu hoch zu schnallen, aber.
Also, wenn es ins neue Jahr geht, dann Charlie's Angels angucken.
Genau. Ansonsten auch immer gerne dann die Netflix-Schublade auf.
Das wahrscheinlich kann man auch an einem Sonntag gut gucken. Da rein, ja.
Ja. Gut, dann sind wir durch. Das
wäre es dann für dieses Jahr.
Ja.
Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Genau.
Dann noch schöne Feiertage, falls ihr
lasst das euch nicht schon ärgern. Wollt.
Lasst euch nicht ärgern, genau.
Geht
Stress
sonst,
ist hoffentlich schon vorbei mittlerweile.
Geht sonst ins Kino, wenn es schlimm ist. Flieht nach, da muss man nicht sprechen, da muss man nicht streiten.
Genau, nehmt einfach alle mit ins Kino oder geht alleine, in dem Fall ist es egal. Genau. Wir haben euch so viele Filme jetzt vorgeschlagen, ihr werdet bestimmt irgendwas finden.
Dabei sein, ja. Ganz genau. Ja. Wir hören uns im nächsten Jahr.
Bye.
Bye.